Stark behindert. Inklusionsgespräche für Genrefans.
Ja, hallo, moin und herzlich willkommen. Hier ist Iris von Stark behindert und was soll ich sagen? Ich bin so froh, heute Abend hier zu sitzen, in meiner Küche, vor meinem Mikrofon, um eine neue Folge für unseren Podcast aufzunehmen. Ja, it's been a while, würde man, glaube ich, auf Englisch sagen. Und ich freue mich deshalb auch so sehr, an dieser Stelle einfach sagen zu können: Hallo Simone.
Hallo Iris. Ich bin auch so froh, dich wiederzusehen heute Abend.
Es ist mehr als ein Vierteljahr vergangen, seitdem wir das letzte Mal aufgezeichnet haben. Das ist so krass. Ich habe es eben gecheckt und dachte, ich gucke nicht richtig. Aber tatsächlich war das unsere letzte Folge im alten Jahr. Und ja, seitdem haben wir nicht mehr aufgenommen, aus Gründen. Und als klar war, wir werden wieder aufnehmen, haben Simone und ich hin und her überlegt, hin und her geschrieben. Welches Thema machen wir jetzt? Das muss jetzt irgendwie knallen zum Jahresauftakt. Was machen wir? Und naja, haben dann irgendwann gedacht so, warum reden wir nicht darüber, warum wir nicht aufgenommen haben? Warum wir halt still geblieben sind? Denn das hat mit vielen Gründen zu tun, die unsere persönliche Gesundheit angehen. Wir waren krank, unsere Kinder waren krank. Bei mir kam persönlich noch ein Umzug dazu, der mich auch psychisch total geschlaucht hat. Und darüber wollen wir in dieser Folge reden. Dauererschöpft und müde, was tun, wenn die Leichtigkeit fehlt? Und wir werden sicher über vieles reden, was uns beschäftigt hat die letzten Wochen, was uns herausgefordert hat. Ja, was war auch eine Zeit, in der wir Erkenntnisse gewonnen haben. Und ganz am Ende werden wir euch auf jeden Fall noch einen Tipp mitgeben, den ihr vielleicht für euch beherzigen könnt. Klar, Tipps sind immer individuell und manches hilft dem einen und dem anderen nicht. Aber ja, wir haben uns viel vorgenommen für diese Folge. Und ich würde Sie gerne beginnen mit der Frage, Simone, wie geht es dir?
Ja, heute geht es mir eigentlich ganz gut, weil ich mich auch mega freue, wieder hier zu sitzen und an dem Projekt weiterzuarbeiten. Und ja, Iris und ich haben eben beide im Vorgespräch auch schon gesagt, es war für uns irgendwie die letzten Monate ja auch immer so, ne, da saß immer so was in unserem Nacken. So, wir haben einen Podcast, wir wollen mit dem Podcast was erreichen und wir wollen euch da draußen eine Stimme geben und wir konnten nicht aufzeichnen, das war irgendwie nicht so cool. Deswegen bin ich froh, heute hier zu sitzen und wieder aufzuzeichnen. Aber ja, die letzten Monate waren nicht einfach. Ich habe ja feststellen müssen, dass ich mir vielleicht in 2022 doch ein bisschen zu viel zugemutet habe und dass ich, wie man so schön sagt, in der Psychologie meine roten Linien überschritten habe. Ich habe für viele Printmedien veröffentlicht, war Co-Autorin eines Buches, habe Vorträge für einen Ärztekongress vorbereitet. Wir hatten den Podcast. Natürlich haben wir auch einen gewissen Social-Media-Auftritt. Ich habe viele Kooperationen gemacht, um die Forschung voranzubringen und Jonathan wurde eingeschult, konnte aber nicht zur Schule gehen wegen der Corona- und Infektsituation. Also ist da auch noch Homeschooling zu leisten. Und das alles zusammengenommen mit dann auch noch dem normalen Alltag von 70, 80 Stunden Pflege und dem Haushalt und dem Garten und was da halt alles so anfällt, war vielleicht ein bisschen viel. Und ich war in den letzten Monaten extrem erschöpft, reizbar, nah am Wasser gebaut, müde und habe mir deswegen zwischen den Jahren tatsächlich auch eine Auszeit gegönnt und war für 3,5 Tage im Kloster, um da ein bisschen zur Ruhe zu kommen.
Wenn du sagst, ich habe mir das gegönnt, das war ja bestimmt mit einer mega Organisation auch verbunden, oder? Also ich.
Ja, also mein Mann hatte sowieso schon Urlaub geplant für zwischen den Jahren, aber eigentlich war dieser Urlaub natürlich als Familienurlaub gedacht, sodass wir Zeit als Familie verbringen können. Aber ja, es war dann irgendwann der Punkt einfach erreicht, wo ich gesagt habe, es geht nicht mehr, ich muss mal hier raus, ich muss mal einfach was für mich selber tun und Also das war jetzt kein Schweigekloster oder so, wo ich irgendwie dann ins Schweigen gegangen bin. Aber klar, ich war alleine unterwegs. Also viel unterhalten hat man sich da nicht. Aber es ging mir mehr darum, einfach mal ein paar Tage nicht fremdbestimmt zu sein. Also das war einfach so der Punkt, ne? So im Alltag ist man ja irgendwie immer fremdbestimmt durch die Pflegesituation. Mein Alltag ist davon durchgetaktet, wann Jonathan isst und trinkt und Medikamente bekommt und die Windel gewechselt werden muss. Und ich konnte einfach in diesen Tagen mal sein und Dinge tun, wann ich sie tun will und wie ich sie tun will. Und ja, aber dann hat halt mein Mann die komplette Pflege übernommen in seinem Erholungsurlaub, wohlgemerkt, sich dann rund um die Uhr gekümmert, also 24 Stunden am Tag. Das war natürlich dann, ja, deswegen, klar, ist für mich schon so ein Gefühl von gegönnt, ne? Weil ich habe ja dadurch meinem Partner die ganze Pflege aufgebürdet. Das ist dann wieder so der andere Punkt.
Ich finde das, ja, ich finde, das ist so ein Riesenthema. Und ich weiß noch, dass zum Anfang meiner Pflegezeit, als feststand, Tim wird eine Behinderung haben, wird Pflege brauchen und für lange Zeit. Da hieß es immer von dem Pflegedienst, ich weiß nicht, wie oft er bei euch kommt, aber bei uns alle 3 Monate zu diesem Beratungsgespräch. Eine ganz süße Frau, ja, also mit einem ganz tollen Dialekt aus Rottal-Münster oder so, die Gegend kommt, die sagt dann immer zu mir, so von Anfang an hat sie das gesagt, du musst halt gucken, dass du Zeit für dich hast, dass du dich ausruhst, denn du bist diejenige, die pflegt, also du darfst nicht ausfallen. Und ich habe das immer so, ja, weggewischt, weil klar falle ich nicht aus. Also für mich selber war klar, ich falle nicht aus, ich bin stark, ich kriege das alles hin, ich habe immer in meinem Leben alles hingekriegt. Und ich muss sagen, dass zum Ende des Jahres habe ich zum ersten Mal das Ende meiner Kraft gespürt. Das war krass. Also ich habe gemerkt, ich kann nicht mehr. Das war, ein bisschen fing es an mit Corona. Wir hatten Ende Oktober alle Corona. Dann habe ich in einer neuen Abteilung begonnen. Dann habe ich Ende November wieder einen harten Infekt gehabt mit hohem Fieber und ein Atemwegsinfekt. Ich weiß nicht, ob es RSV war, keine Ahnung, aber es war irgendwas, was auch auf die Lunge gegangen ist. Seitdem habe ich Asthma, kann nicht mehr ohne Asthma-Spray leben. Und dann im Dezember waren entweder die Kinder krank, mein Mann oder ich. Und es war irgendwie so keine Hoffnung in sich, dass es besser wird. Und ich bin morgens aufgestanden und hatte nichts. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, dass man morgens aufsteht und denkt, ich sehe immer auf Instagram deine Kaffeebilder morgens so gerne, weil ich denke, da steckt immer so viel drin. So, hey, der Tag beginnt und ich mache mir einen Kaffee. Und das ist der eine Moment, wo es eigentlich okay ist, weil man weiß, man kriegt das irgendwie alles hin. Und diesen Moment hatte ich nicht mehr. Also ich hatte nicht mehr dieses Gefühl, ja, das ist ne, wuppig irgendwie, wird hart, aber wuppig. Und das hat mich irgendwie ganz seltsam angefasst, weil es tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben war. Verbunden mit der Situation, du hattest das auch mehrmals thematisiert, und wir bei Stark Behindert ja auch, verbunden mit der Situation der Überlastung des Pflegesystems, also Notaufnahmen in Kinderkrankenhäusern hier in Hamburg auch, die geschlossen hatten, die Menschen abweisen mussten, Kinder abweisen mussten, das Fehlen von Medikamenten, das Ganze kam so zusammen und hat sich so surreal manchmal angefühlt. So eine ganz kalte Hand, die mir am Nacken saß, wo ich dachte, was ist hier gerade los? Ich komme nicht mehr klar.
Ja, kann ich total bestätigen. Also wir leben zwar nicht in der Stadt, sondern sehr ländlich, wobei ich dann gar nicht so weiß, ob es beim Thema Krankenhäuser und Notaufnahmen besser ist, ländlich oder in der Stadt zu wohnen, weil wir haben ja generell hier weniger Krankenhäuser und weitere Wege. Fakt ist einfach, zum einen diese Infektwelle, die im Herbst, Winter über Deutschland gerollt ist, die hat mich furchtbar runtergezogen, obwohl wir tatsächlich also wir hatten ein paar Mal auch Infekte, einmal auch die ganze Familie, dann häufiger halt mal ich nur oder nur mein Mann. Es war nie so, dass wir in Riesensorge um Jonathan gewesen wären. Das war jetzt nicht der Fall, ja. Also ihm ging es immer noch relativ gut. Es waren immer halt, ja, Schnupfnase, aber Jonathan hatte auch zum Beispiel nie Fieber. Also da waren wir Gott sei Dank dreimal auf Holz geklopft, das war alles super. Aber es war dann trotzdem irgendwie so nah. Also wir haben da einen Infekt, ich habe einen Infekt, ich habe Schnupfen, Husten, ich konnte nicht richtig reden, deswegen konnten wir auch oft nicht aufnehmen, ne? Weil entweder Iris oder ich dann total verschnupft waren und wir das euch dann einfach nicht antun wollten. Und dann, ja, rollt diese Infektwelle über Deutschland und man hat ein Kind mit einem Gendefekt und weiß, dieses Kind kann an Infekten sterben. Das war Horror. Dann die Situation, es gibt nicht genug Medikamente. Also das war wirklich für ganz viele Wochen total belastend für mich. Und dann hatten wir die Situation Ende des Jahres, dass Jonathan gestürzt ist. Also er fängt jetzt an, Treppen zu erklimmen, indem er hochkrabbelt. Und hat dann natürlich abends, als alle Kinderarztpraxen schon geschlossen hatten, beim Krabbeln auf der Treppe eine Stufe verfehlt und ist mit dem Mund voll aufgeschlagen auf der Kante der Steintreppe und hat dann direkt aus dem Mund geblutet, wie verrückt. Und es wurde auch sofort alles dick am Mund, an der Backe bis zum Auge hoch. Und ja, dann haben wir halt einen Notarzt gerufen, beziehungsweise einen Rettungswagen. Und der kam auch und es waren zwei Rettungssanitäter da und ich fand schon, dass die so ein bisschen nervös sind. Und wir hatten ja schon öfter mal Rettungssanitäter im Haus und es hat mich gewundert, dass die so nervös wirkten. Und dann haben sie halt gesagt, dass sie ein bisschen Sorge haben jetzt, was sie überhaupt machen sollen mit Jonathan, weil es ist kein Notarzt verfügbar. Und dann habe ich gesagt, wie ist es kein Notarzt verfügbar? Es ist keiner verfügbar. Also Hashtag Personalmangel im Gesundheitswesen plus Krankheitswelle. Wir hatten nur diese beiden Rettungssanitäter. Und die haben dann Jonathans Knochen abgetastet im Gesicht, den Gaumen abgetastet von innen und die Kiefer und haben geguckt, wo die Blutung herkommt und dann Entwarnung geben können. Also wir mussten auch nicht ins Krankenhaus. Er hat halt Schürfwunden im Mund und an der Lippe einen kleinen Cut, der aber nicht genäht werden musste. Aber die haben dann auch gesagt, wir wüssten gar nicht, wo wir sie jetzt hinbringen sollen, wenn sie ins Krankenhaus müssten, weil alle Kliniken rundherum haben sich abgemeldet. Und letzte Woche haben wir ein Kind in die Klinik gebracht, da mussten wir 3 Stunden fahren bis zu dieser Klinik. Und das war einfach auch eine Situation, die hat mich so runtergezogen, weil wir mit unseren Kindern, die Behinderungen haben, einfach wissen, wir brauchen häufiger mal Notarzt oder Klinik oder Hilfe. Und wenn die dann nicht da ist oder so weit weg ist, dann ist das ist einfach, also das war Horror. Und mein nächster Gedanke war dann, ja, und was ist mit den anderen Menschen? Also es geht hier ja nicht nur um Kinder, es geht ja um die ganze Bevölkerung. Was ist denn, wenn jemand einen Herzinfarkt hat und alle Notaufnahmen sind abgemeldet? Ich kann doch mit demjenigen keine 3 Stunden durch die Gegend fahren. Also das war eine furchtbar belastende Situation, ja, wo ich dann noch gar nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Also ich meine, diese Angst war ja real. Also wie soll man das dann verarbeiten oder damit leben? Es war schlimm.
Ich habe das auch so empfunden und für mich so die Erkenntnis, dass unsere Kinder einfach zu den verwundbarsten gehören und dass tatsächlich dieses Gesundheitssystem ihnen nicht mehr gerecht werden kann in diesem Moment. Und das sind so Situationen oder Bilder, von denen ich aufwache, weil ich Albträume habe. Und dann sind es aber Albträume. Und das war dann auf einmal die Lebensrealität. Also ich war einmal ja auch dann im Dezember mit Tim in der Notaufnahme. Auch wir hatten Glück und konnten wieder nach Hause. Aber diese Verunsicherung, ich glaube, dass die auch bleiben wird. Also das ist, man hat immer so ein Sicherheitsgefühl eigentlich gelebt, dass ich zumindest, dass ich ein Kind habe mit einer chronischen Erkrankung, Epilepsie und mit einem schlechten Immunsystem, aber dass wir halt dieses Gesundheitssystem haben. Unsere indischen Freunde haben immer gesagt, das ist das Allergrößte in diesem Land, ist dieses Gesundheitssystem. Weil wir kommen aus einem Land, da geht man eher nicht in die Krankenhäuser. Also wir versuchen alles zu Hause zu machen, weil im Zweifelsfall wird man im Krankenhaus noch kranker. Und das war so eine große Stütze, so ein Pfeiler. Also ich finde immer, es ist ganz wichtig, so im Leben diese Pfeiler zu haben, die einen halten. Und das war immer ein Pfeiler und der hat Risse bekommen. Und das macht was mit mir.
Ja, das macht auch was mit mir. Ich habe dann auch zu den Rettungssanitätern nur gesagt, ja, Also wenn wir jetzt in die Klinik gemusst hätten, dann hätten wir ja in unser Klinikum gewollt, wo wir halt sowieso immer mit Jonathan betreut werden. Und habe halt gesagt, wo das Klinikum ist. Und dann meinten die Rettungssanitäter, ja, aber da könnten wir sie nicht hinbringen, weil das ist in einem anderen Bundesland. Und dann habe ich auch geschluckt und habe gedacht, okay, und was wäre denn gewesen, wenn Jonathan nicht transportfähig für mich als Laie gewesen wäre? Also das hat wirklich an dem Abend super viel mit mir gemacht. Es hat mich fast mehr bewegt und traurig gemacht und geschockt, über diese Gesamtsituation nachzudenken, als der Sturz an sich, weil der ist ja Gott sei Dank glimpflich abgegangen. Natürlich, er hat 3 Tage eine dicke Lippe gehabt und es war natürlich für ihn auch nicht schön, er hatte auch Schmerzen, aber so dieses Gesamtkonstrukt da außenrum, das hat mir einfach gezeigt, wie krass unser Gesundheitssystem gerade gegen die Wand fährt. Und wir pflegende Eltern, pflegende Angehörige sind dann die, die es irgendwie am meisten ausbaden müssen. Und das hat mich schon geschockt.
Und ich meine, du folgst ja auch vielen Accounts. Es ist ja mit Ansage passiert. Es ist ja nichts, was irgendwie überraschend kam für die, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und ich habe diesen Notstand auch in den Krankenhäusern in den letzten Jahren und in der Reha-Klinik im letzten Jahr auch gesehen. Da war in der Reha-Klinik voriges Jahr, wo ich mit Tim war, war eine ganze Station geschlossen. Also da, wo, also es sind immer so Flure, die, ne, in der Mitte ist der Fahrstuhl und links und rechts gehen die Flure ab. Und ich kam an und dachte, was ist denn da auf diesem Flur los? Ja, es ist geschlossen. Also die finden halt kein Personal. Ich so, okay, da könnten jetzt Kinder therapiert werden, aber es gibt niemanden, der es machen kann. Alles klar. Und da habe ich schon so gedacht, naja, das ist, bekommen wir halt mit, ne? Weil wir auch da in den Kliniken unterwegs sind. Und ja, und so ein bisschen hat man es immer, also es haben ja alle vorausgesagt, die im Gesundheitssystem arbeiten, aber trotzdem hat es mich kalt erwischt.
Ja. Ja, vor allen Dingen glaube ich, dass auch damit reinspielt, also zumindest spielt es bei mir so rein, so ein bisschen diese Fassungslosigkeit über die Politik, weil alle, die im Gesundheitswesen arbeiten, plus die pflegenden Angehörigen, / pflegenden Eltern, sagen seit Jahren, wir steuern da auf eine Katastrophe zu. Immer und immer wieder. Aber es interessiert irgendwie niemanden. Also habe ich das Gefühl, dass es niemanden interessiert, weil es wird einfach nichts daran geändert. Und diesen Winter haben es dann ja zum ersten Mal, also vielleicht zum ersten Mal, auch die Eltern von gesunden Kindern mitbekommen, die dann halt in der Apotheke standen und keine Fiebermedikamente mehr bekommen haben. Aber auch da hatte ich das Gefühl, hat es die Politik nicht wirklich rasend interessiert.
Und interessant, dass du das sagst, weil hinsichtlich unserer Erschöpfung ist es ja auch so, dass das seit Jahren Thema ist und wir das ganz offiziell auch zugeben und sagen, wir können nicht mehr, wir sind am Rande. Schönes Thema eigentlich, weil wir genau deshalb die Petition gemacht haben und auch dieses Protestvideo. Auch da ist es ja dieser Burnout mit Ansage, wie ich immer sage. Also wir laufen in den kompletten Burnout und das kann doch niemand wollen, weil wir sind echt günstige Pflegekräfte. Also günstiger, richtig, als mit uns kann man es eigentlich nicht kriegen, ne? Deshalb ist das so bei mir der nächste Punkt, wo ich sage, wir schreien auch echt laut, aber wir werden überhaupt nicht gehört. Interessiert sich keine Sau dafür.
Das stimmt. Also es ist ja mittlerweile so mein Lieblingsstandardspruch, ne? Also pflegende Eltern und Angehörige sind der größte Pflegedienst in Deutschland. Das ist ja so mein Lieblingsspruch, aber das ist auch einfach die Wahrheit. Das sind wir.
Kurze Zahl dazu. Vier von 5 pflegebedürftigen Menschen in Deutschland werden zu Hause gepflegt.
Laut Statistischem Bundesamt, ja. Richtig. Also das haben wir uns nicht ausgedacht. Das hat das Statistische Bundesamt ermittelt, genau. Und wie viel Geld wir dem Gesundheitswesen sparen, wie viel Kapazitäten wir dem Gesundheitswesen sparen und dafür ja mit unserer privaten Kraft einfach einsteigen. Wir verzichten dadurch ja auch auf Rente, die wir mal bekommen. Das sieht irgendwie keiner und Ich habe gerade in den letzten Monaten verstärkt wieder das Gefühl bekommen, ja, auch nachdem unsere Petition dann eben nicht in dem Maße erfolgreich war, wie wir uns das erhofft hätten. Also das hat Iris und mich schon auch ein bisschen traurig gemacht. Also, ne? Also seitdem habe ich irgendwie erst recht das Gefühl, wir pflegenden Eltern und Angehörigen haben einfach keine Lobby. Man sieht uns einfach nicht. Und das Gefühl, unsichtbar zu sein, obwohl man sich den ganzen Tag in einem Hamsterrad befindet, das ist auch echt anstrengend. Und heute ist ein Podcast veröffentlicht worden, in dem ich als Gast sprechen durfte. Das ist der Podcast Ich pflege grad. Und es war wirklich sehr, sehr schönes Interview. Ja, es war auch ein super schönes, wertschätzendes Interview. Die Dame, die den Podcast hostet, ist auch selber pflegende Mutter. Also die weiß, wovon sie redet. Hört da gerne mal rein. Gibt es bei Spotify. Auf jeden Fall habe ich dort auch versucht zu thematisieren, und das ist mir auch wichtig, das hier nochmal zu thematisieren, wo eigentlich der Unterschied zwischen pflegenden Eltern und Eltern liegt. Also warum sind eigentlich wir pflegenden Eltern so dauererschöpft? Wo ist da der Unterschied? Das ist halt ein Punkt, wo ich glaube, dass viele, die gesunde Kinder haben, das einfach nicht verstehen. Also weil sie es einfach auch nicht verstehen können, weil sie in der Situation nicht drin sind. Und ja, deswegen einfach dann mal so an meinem Beispiel. Also Jonathan wird jetzt im April 8 Jahre alt. Und andere Kinder mit 8 Jahren, die gehen alleine auf Toilette und die essen selber. Und die können auch schon mal eine Stunde in ihrem Zimmer sitzen oder vielleicht auch länger und einfach mal alleine spielen, Lego bauen oder Playmobil spielen, was auch immer. Die treffen auch Freunde nachmittags, die haben Playdates. Die übernachten woanders, und man kann Kinder in dem Alter einfach auch schon mal ein bisschen loslassen. Und das kann ich mit Jonathan überhaupt nicht. Also der ist immer noch wie ein Baby. Ich muss ihn wickeln, ich muss ihn füttern, ihm Trinken geben. Er geht nicht zu Freunden, er kann nicht mit irgendwem Fahrrad fahren oder auf dem Spielplatz Sandburgen bauen. Er übernachtet nie woanders. Er wird auch nicht auf Kindergeburtstagen eingeladen, sodass man mal irgendwie durchatmen könnte, sondern er ist immer auf Pflege angewiesen wie ein Baby. Und zudem hat er null Gefühl für Gefahren. Ich weiß nicht, wie das bei Tim ist. Also Jonathan hat null Gefühl für Gefahren. Ich kann ihn keine Minute unbeaufsichtigt lassen. Also ich kann eigentlich noch nicht mal alleine auf Toilette gehen, weil dann zieht er sich irgendwo hoch und lässt sich fallen und knallt irgendwo drauf und bricht sich was oder holt sich eine Gehirnerschütterung. Und das eben seit fast 8 Jahren. Und das ist ein Riesenunterschied. Es ist ein Riesenerschöpfungspotenzial, das man einfach dadurch hat. Und dann kommt dazu, dass jeder Tag einfach gleich ist. Also man hat immer denselben Tagesablauf, bestimmt durch Medikamente, Essen und Getränke geben. Und alleine schon diese Gleichförmigkeit des Alltages finde ich, gerade momentan, jetzt auch noch im Winter, wo man nicht so viel raus kann,
ja,
super erschöpfend. Also ich werde morgens schon wach und denke mir so, oh, ich habe eigentlich keinen Bock. Ich weiß jetzt schon, was ich um 14 Uhr mache.
Ja, aber das ist genau das Thema. Ne? Das ist diese Leichtigkeit, die fehlt. Ne? Es ist alles schwer.
Ja. Und dann hat man tagsüber keinen Austausch irgendwie mit Erwachsenen. Also normalerweise würde ich wahrscheinlich wieder arbeiten gehen mit einem 8-jährigen Kind, tue ich aber nicht. Und der einzige Austausch, den ich im Alltag habe, findet mit unseren Therapeuten statt. Weil ja meine Freunde im Alltag auch alle arbeiten und dann eben erst abends mit mir reden können. Also das ist einfach der Unterschied, der bei pflegenden Eltern super erschöpfend ist. Also mein Empfinden. Und das sehen halt viele einfach nicht.
Nee, ich hatte auch im Sommer mal eine Situation mit einem Elternpaar, mit dem wir zusammen am Tisch saßen. Das war so eine Schulsituation und die haben halt 2 Kinder, ungefähr auch in dem Alter, und noch ein Baby gehabt. Und dann ging es darum so, ja, jetzt müssen wir halt hier aufbrechen beim Schulfest und dann noch die Kinder ins Bett bringen. Und dann sagte die Frau so, die andere Mutter, hey komm, ihr habt 2, wir haben 3, Baby, beschwert euch nicht. Ey, ich habe es weggelächelt, aber bis heute ärgert mich das, dass ich es getan habe, weil eigentlich hätte ich sagen müssen, hast du einen Schimmer von Ahnung, was es bedeutet, mit einem behinderten Kind zu leben? Das kann man nicht einfach so, hey, komm, als Competition aufmachen oder so. Das ist eine Dauerbelastung, von der du keine Ahnung hast. Du hast meine Rückenschmerzen nicht. Du hast diese Monotonie, von der du gerade gesprochen hast, nicht. Du hast nicht diesen Gedanken morgens, das muss ich heute alles machen, weil es sonst niemand anders macht. Und das beinhaltet, genau, wickeln, spezielle Nahrung zubereiten, anreichen, tragen. Bei uns ganz viel das Thema tragen, möglich machen. Tims Hände und, also nicht funktionierende Arme und Beine ersetzen. Wir sind all das. Und das hat mich echt total geärgert. Und ich glaube, da hast du einen sehr guten Punkt angesprochen. Das wird nicht gesehen, wie auch. Man ist immer bei sich selber und bei der eigenen Situation, die man auch belastend empfindet. Klar, mit zwei kleinen Kindern und einem Baby noch dazu. Das ist auch viel. Aber was mich eigentlich auch, was mir gar nicht gefallen hat, war so dieses Vergleichen und hey, wir haben doch viel mehr als ihr. Weil ehrlich gesagt, da muss ich sagen, nee, komm mal hier, dann spiele ich mein Blatt mal runter und dann gucken wir mal. Und das muss ich sagen, das ist mir auch aufgefallen bei mir Ende des Jahres. Ich bin so ein bisschen zynisch geworden. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich habe teilweise, wenn ich meine Tochter von der Schule abgeholt habe, die Mütter gesehen, die dann halt mit den kleinen Geschwisterkindern die Klassenkameraden von meiner Tochter abgeholt haben und da sind die so schön nach Hause gegangen und dann dachte ich so, ey, was habt ihr für ein Schwein, dass das bei euch alles so einfach ist. Und ja, ist es leider bei uns nicht und das möchte ich nicht beibehalten. Ich möchte das einfach nicht, aber das ist, glaube ich, auch aus meiner Erschöpfung entstanden und aus verschiedenen Streitigkeiten, die ich gerade mit Behörden in Hamburg habe, die mir viel abverlangt haben. Und ja, das habe ich einfach beobachtet. Mag ich gar nicht.
Ja, das ist auch so ein Punkt, auf den wir vielleicht demnächst dann noch mal in einem anderen Podcast eingehen, warum du diese ganzen Kämpfe mit den Behörden hattest, ne? Es geht da um Tims Einschulung, das kann ich vielleicht schon mal sagen. Und das ist ja bei euch eine Riesenherausforderung. Also wir sind da auch am Überlegen, ob wir das noch mal in einem Podcast thematisieren sollen.
Ja.
Mal schauen, inwieweit wir das machen können, bevor die Behörden das tun, was ihr wollt, dass sie tun.
Ja, genau.
Ja, ich glaube, es ist einfach sehr viel zusammengekommen. Also du pflegst jetzt ja auch schon viele Jahre. Ich pflege viele Jahre. Und dann haben wir lange Corona gehabt. Der Winter war hart, eine große Infektwelle. Und ich glaube, da kam jetzt sehr viel zusammen. Ich glaube aber tatsächlich, dass sehr, sehr viele da draußen im Moment sehr erschöpft und müde sind. Man liest das irgendwie immer wieder, so zwischen den Zeilen bei den Accounts, denen man folgt. Und ja, ich glaube, da muss was passieren, in erster Linie von der Politik.
Übrigens, Simone, dabei fällt mir ein, ich glaube, seit 2017 ist das Pflegegeld nicht erhöht worden. Wir wollen jetzt hier gar nicht über Inflation oder irgendwelche Belastungen sprechen oder Energiepreispauschalen, die an pflegende Angehörige nicht ausbezahlt wurden. Aber ja, das ist Fakt seit 2017. Und es gibt im Moment eine Petition, die das fordert, eine Erhöhung des Pflegegeldes. Dazu machen wir aber einen gesonderten Beitrag.
Ja, einfach nur, um mal darauf hinzuweisen, dass wir auch an der Stelle einfach belastet sind. Und das, ja, also das ist ein Punkt, die Finanzen sind definitiv auch ein Punkt, der mich belastet. So, Punkt. Das ist einfach so. Also ich meine, ich komme halt aus einer Führungstätigkeit und habe wirklich viel Geld verdient und habe gedacht in den Jahren meiner Berufstätigkeit, dass ich auch in der Rente mal ziemlich gut leben könnte, eigentlich so. Ne? Ich meine, darauf arbeitet man ja auch irgendwie hin, dass man dann auch im Alter nicht irgendwie in die Armut abrutscht. Und ja, dafür habe ich viele Ausbildungen gemacht, dafür habe ich hart gearbeitet in dem Unternehmen. Und dann ist man auf einmal an dem Punkt, dass man pflegende Mutter ist mit ganz, ganz wenig Einkommen und Abhängigkeit vom Partner. Also das ist was mich in den letzten Monaten auch extrem erschöpft hat. Ja, was irgendwie noch dazu kam.
Aber sag mal, die Tage im Kloster, haben die dir dann geholfen? Hat das ein bisschen die Leichtigkeit, das ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber hat es ein bisschen was von dir, von der Last weggenommen?
Ja, es hat ein bisschen von der Last weggenommen. Ich konnte ein bisschen zur Ruhe kommen und es hat auch echt gut getan, sich mal einige Tage um sich selbst kümmern zu dürfen. Aber meine letzte Auszeit hatte ich in 2016. Da war ich für ein Wochenende in einem Wellness-Tempel. Klar, wo fährt Frau sonst hin? Eigentlich. Und ja, es sind seitdem eben 6 Jahre vergangen und das war einfach zu lang. Und deswegen, ja, um dann vielleicht auch so ein bisschen das Ende der Folge einzuläuten und auf die Learnings zu kommen, die wir haben, um die Leichtigkeit zurückzuerlangen. Also ich habe jetzt einfach durch diese Tage im Kloster gemerkt, es war zu lang, sich keine Auszeit zu nehmen und die Auszeit war dann dadurch zu kurz.
Okay.
Und ich habe mir vorgenommen, mir häufiger Auszeiten zu nehmen in diesem Jahr, die dann gerne auch kürzer sein dürfen. Also die Auszeit könnte auch bedeuten, sich einen Abend mal auszuklinken, sich zurückzuziehen und zu sagen, okay, heute Abend nehme ich mir 3 Stunden Zeit mit einem Glas Wein und einem Buch oder ich lege mich in die Badewanne mit einem Glas Wein. Einfach mal, wenn es auch nur kurz ist, aber voller Fokus nur auf sich und auf das, was einem Spaß macht. Ich glaube, wenn man sich wirklich mal 1 oder auch 2 Stunden fokussiert, ganz auf sich selber fokussiert und auf das, was einem Spaß macht und alles andere außen vor lässt, kein Handy, kein Computer, einfach nur mal den Fokus auf was anderes legen, dann kann das schon was bringen. Wenn man es regelmäßig macht auch, ne? Genau, und ich habe dann auch gemerkt im Kloster, dass ich kürzer treten muss, was die Arbeit neben der Pflegetätigkeit angeht. Und habe mir eben überlegt, was ist mir wichtig, welche Projekte sind mir wichtig, wo will ich hin, was will ich tun. Der Podcast ist mir wichtig, das heißt, er wird so bleiben, wie er ist. Aber ich habe jetzt zum Beispiel im Januar alle Kooperationen abgesagt, die ich auf Instagram gehabt hätte, weil ich diese Zeit im Januar für mich brauche und die nicht da investieren wollte. Und genau, also dass man da einfach ein bisschen guckt, wo will man hin und welche Projekte kann man vielleicht auch einfach, ja, absagen. Einfach auch mal Nein sagen. Nein zu einem Projekt und Ja zu sich selbst. Und ja, mein größtes Learning im Moment oder die größte Hilfe, die ich im Moment in dieser Situation, wo es mir nicht gut ging und wo ich super erschöpft war, hatte, das waren tatsächlich die anderen Betroffenen. Also in meinem Fall jetzt die Vereinsfamilien, die ich ja habe. Und da
was heißt,
einfach
was
mal.
Was heißt Vereinsfamilien?
Ja, ich habe ja einen Verein gegründet für Kinder wie Joni, 2018 schon. Der heißt Walking with Giants Germany und da sind Familienmitglieder, die Kinder wie Joni haben. Wir sind heute 29 Familien und wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Und ich konnte mich dann dort, ja, auskotzen, auf gut Deutsch gesagt. Und bei den anderen Mamis einfach mal sagen, mir geht's schlecht, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr, ich weine nur noch, ich habe keine Kraft mehr. Und dann einfach dieses Gefühl zu bekommen, du wirst verstanden, weil die anderen sitzen im selben Boot wie du und die wissen, wovon du redest und bringen dir dann Empathie entgegen und ja, umarmen dich virtuell und versuchen dich aufzubauen. Also das hat schon echt richtig gut getan, ja. Deswegen mein Rat, sucht euch andere Betroffene und wenn es eine andere pflegende Mutter ist, aber tauscht euch aus. Ich glaube, das ist wichtig, dass man einfach sich mit jemandem, der es voll versteht, connected und da auch einfach mal alles rauslassen kann.
Ja, das ist übrigens ein Punkt, der hat mich auch im vergangenen Jahr echt über verschiedene Krisen getragen. Einfach diese Community pflegender Mütter auf Instagram. Wir, glaube ich, wir sind uns alle noch nie in echt begegnet, aber wir kennen uns und wir wertschätzen uns. Und ja, also jetzt auch die große Anteilnahme, als Füchschens Tochter verstorben ist, das war ein Moment, wo ich dann dachte, das ist wirklich groß, was wir hier alle haben. Das hat mir auch Also es bedeutet mir nach wie vor wirklich viel und auch zu sehen, dass die alle am Kämpfen sind und auch ehrlich damit sind. Also diese Ehrlichkeit weiß ich sehr zu schätzen. Das stimmt. Das hat mich durch mehrere Tiefs irgendwie gezogen. Auch wenn ich merke, dass es manchmal ausartet, also dass ich dann zu lange irgendwie bei Instagram Zeit verbringe, was bestimmt irgendwie ein bekanntes Phänomen ist. Ich muss mich dann auch rausziehen, ziehe mich dann manchmal für Tage raus auch. Ich weiß, du übernimmst dann stark behindert und managst das alles. Aber ja, also Segen und Fluch zugleich so ein bisschen. Genau, also was ich für mich erkannt habe und wo ich jetzt gerade vor ein paar Tagen nochmal eine Sprachnachricht von einer sehr, sehr geschätzten Freundin bekommen habe, ist dieses, es ist wichtig zu differenzieren, wo man selber was bewegen kann und wo man der Getriebene ist. Ich kann sicherlich mit dieser Schulbehörde in Hamburg, kann ich mich über Monate streiten und mich aufreiben. Und das geht an meine Kräfte, weil ich das zynisch finde, wie diese Behörde mit mir umgeht. Das macht ihr aber mit allen und ich bin der auch scheißegal. Also sollte ich das tun oder sollte ich nicht lieber daran arbeiten, wo ich selber etwas verändern kann? Und da bin ich recht schnell bei meinen Gedanken bei unserer Petition gelandet. Bei unseren zwei Petitionen, muss man im Übrigen sagen. Wir haben ja zwei erfolgreiche gehabt und ich finde, die im Bundestag war auch erfolgreich für die Voraussetzungen, die wir hatten. Und das stimmt. Und ich hoffe, es hilft mir demnächst auch besser durch die Nächte, die manchmal schlimm sind, darüber nachzudenken, welche Schritte ich als nächstes gehen könnte und wo die sind, die mit mir auch zusammen das erreichen wollen, weil sie auch sagen, so kann es nicht weitergehen.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass, ja, wie ich sagte, mit anderen Betroffenen einfach den Austausch zu haben, ne? Gemeinsame Ziele zu definieren mit anderen Menschen und dann gemeinsam den Weg zu gehen, das macht es tatsächlich leichter. Also für mich ist es halt, wie gesagt, mein Verein. Aber ja, das, was du über die Instagram-Community gesagt hast, der pflegenden Mütter, da bin ich total bei dir. Da sind so viele starke, tolle Mütter dabei, mit denen der Austausch so intensiv und eng und nah ist, als würde man sich kennen, obwohl man sich halt nur aus Social Media kennt. Aber da hat auch eine Mama letztens was Tolles dazu geschrieben. Ich glaube, das war Simone. Die hat geschrieben, ja, Instagram ist irgendwie unser Fenster zur Welt, denn wir können ja nicht so die Kontakte pflegen,
genau,
wie andere Menschen das pflegen können. Und damit hat sie vollkommen recht, ne? Genau. Ja, also das waren jetzt nur so unsere Learnings oder Tipps oder was wir so empfinden, was hilft. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns bei Instagram eure Tipps und Learnings dazu schreibt. Wir machen natürlich auch einen Beitrag zu dieser Folge, eine Folgenbeschreibung. Und wenn ihr da vielleicht in die Kommentare reinhaut, was eure Learnings und Tipps sind, wie man einfach, ja, die Leichtigkeit zurückgewinnt oder mit Dauererschöpfung und Müdigkeit umgeht, da würde ich mich total freuen, weil ich glaube, da können wir nur alle als Community davon profitieren, wenn wir uns da austauschen.
Ich hatte neulich übrigens den Gedanken, was mir jetzt, also als ich mich gefragt habe, was würde mir denn jetzt konkret helfen? Habe ich gedacht, ich bräuchte zwei Leute, die klingeln. Eine Pflegekraft, die Tim kennt und hier irgendwie in der Zeit alles managt. Und der andere wäre so ein Personal Trainer oder Personal Trainerin, die macht dann mit mir einfach eine Stunde Dinge, die mir gut tun, damit ich so ein bisschen mich auch auspowern kann oder irgendwie mal ein bisschen wieder Sport treiben kann. So, diese zwei Leute bräuchte ich bitte in der Kombination mindestens alle 14 Tage einmal vor meiner Haustür. Wer weiß.
Also dann starte ich jetzt hier mal einen Aufruf. Wer in der Nähe von Hamburg-Finkenwerder wohnt und entweder Pflegekraft oder Personal Trainer ist, der nimmt bitte über stark behindert Kontakt zu Iris auf.
Wir werden berichten.
Genau, wir werden berichten, ob sich jemand für Iris findet. Und wenn sich ein Personal Trainer für dich findet, dann möchten wir aber auch alle Videos.
Die Erfolge von sehen, oder was? Das ist der Druck, über den wir hier alle reden.
Ach, okay. Gut, also ich finde, das war jetzt eigentlich ein schöner Abschluss unserer Diskussion. Wir warten jetzt auf Iris Reels, wie sie sich mit ihrem Personal Trainer dann quält. Und tatsächlich haben wir heute noch eine Diss. Die Iris hat nämlich was ganz, ganz Cooles gefunden. Ich war da direkt mit im Boot. So toll. Iris, was hast du denn da gefunden?
Also ich bin darauf gestoßen, durch eine Ankündigung, die wir am Hamburger Abendblatt gemacht haben, weil heute Abend eine Lesung stattfindet in der Harburger Fischhalle von einem Autor und Hamburger, von dem ich bislang noch nichts gehört habe. Von seiner Aktion hatte ich gehört, aber dass es ein Hamburger ist, wusste ich nicht. Arnold Schnittger ist 2013, meine ich, mit seinem mehrfach schwerstbehinderten Sohn von Flensburg bis an den Bodensee gewandert, um auf seine Situation als pflegender Vater aufmerksam zu machen und für sein, wie er es genannt hat, für seine menschenunwürdige Lebenssituation. Und ich habe dieses Buch mir, also ich habe es bestellt tatsächlich auch, ich habe es noch nicht gelesen. Ich schmeiße es einfach mal jetzt in diese inklusive Stöberkiste rein, ohne es gelesen zu haben, weil ich das einfach genial finde. Also zum einen diese Wanderung, den Mut, die Idee. Er heißt Arnold Schnittger, sein Sohn Nico Schnittger. Und das Buch heißt Ich berühre den Himmel im Rollstuhl durch Deutschland. Und ich habe jetzt auch noch ein bisschen recherchiert. Der baut auch oder hat inzwischen fertiggestellt ein Hausboot, ein inklusives Hausboot für seinen Sohn und wohl auch ein Entlastungsangebot für Familien wie uns. Es ist ein Fotograf, der wohl auch einen ausgezeichneten Humor hat. Ich bin so gespannt, das zu entdecken. Und vielleicht habt ihr Lust, das mit mir zusammen zu entdecken.
Ich finde, das hört sich einfach wahnsinnig toll an. Und was mir dabei neben der Idee und der Umsetzung so weit zu wandern, nur um auf die Missstände hinzuweisen, mit am meisten imponiert, das ist ein Vater. Und ganz ehrlich, ich bin seit vielen Jahren jetzt in den Social Media aktiv, aber pflegende Väter sind wirklich, also ne, die das so offensiv und in Vollzeit tun, sind ja die Minderheit. Also empfinde ich jedenfalls so. Deswegen auch gerne alle pflegenden Väter, die zuhören, schreibt in die Kommentare, zeigt euch. Aber ich glaube, ihr seid halt echt in der Minderheit. Und deswegen, das hat mir auch total imponiert, dass er das einfach dann so gemacht hat. Total cool.
Ja, einer, der macht einfach, ne?
Ich habe mir das Buch heute tatsächlich auch bestellt.
Hey, komm, dann werden wir,
und wir werden euch berichten, wir werden dann auch einen Beitrag über das Buch schreiben. Genau. Ja, Iris, dann kommen wir mal zum Ende unserer Folge. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen saßen und es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen von euch da draußen auch was bringt mit unseren Tipps und ich freue mich auf den Austausch mit euch bei Instagram.
Ja, das geht mir genauso und der Auftakt ist gemacht und es hat mir gut getan. Es hat mir unheimlich gut getan, Simone. Danke und danke euch allen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und passt auf euch auf.
Tschüss.
Tschüss.
Stark behindert. Inklusionsgespräche für Genrefans.